Hallo und schön, dass ihr wieder bei In Principio eingeschaltet habt. Gemeinsam mit euch bereiten wir uns auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags vor. Und ihr hört hier meine Stimme. Ich bin Till Magnus Steiner, Alttestamentler.
Und ich bin auch dabei, Christel Köhler als Neutestamentlerin. An diesem fünften Sonntag im Jahreskreis geht es in allen drei Texten um die Frage, wie lässt sich ein Mensch in den Dienst Gottes nehmen? Wir könnten noch fragen, wie gelingt es, dass Gott Menschen in seinen Dienst beruft? Wir gucken aber weniger auf den genauen Berufungsmoment, sondern tatsächlich, wie wir ja auch übertitelt haben, auf den Auslöser. Was trägt also dazu bei, dass dieser Moment, in dem ich erfahre, Gott wendet sich mir zu, nicht einfach nur an mir vorbeiläuft, sondern wie erfahre ich den bewusst und was verändert sich dann wirklich?
Vielleicht die schönsten Erzählungen über Berufungen sind meiner Ansicht nach die Berufung der Propheten. Das sind immer bildreiche Texte und das haben wir auch am Sonntag. Da sind wir im Buch Jesaja. Wir sind im Tempel und Jesaja wird berufen. Und vielleicht steigen wir, weil Berufen ja immer etwas sehr persönlich Veränderndes ist, mit einem Zitat aus dem Munde Jesaja da direkt an, in Vers 5.
Jesaja sagt hier in Vers 5, weh mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann unreiner Lippen bin ich und mitten in einem Volk unreiner Lippen wohne ich.
Zugegeben, die Worte Jesajas klingen da gerade nicht so positiv und begeistert. Also, was passiert da eigentlich? Im ersten Teil des Textes, den wir am Sonntag hören, bekommen wir eine Beschreibung, wie Jesaja Gottes Herrlichkeit sieht und das mit wunderbaren Bildern. Er sieht den Herrn auf dem hohen, erhabenen Thron. Das Gewand Gottes füllt den Tempel und dann auf einmal die Türzapfen des Tempels erbeben und das Haus füllt sich mit Rauch. Also man kann Angst bekommen.
Angst beziehungsweise, ich finde, es hat wirklich was von einer großen königlichen Figur, eine Erhabenheit, die hier zum Ausdruck kommt. Man kann auch das sich ja wirklich vorstellen, wie so ein wallendes Gewand, ob jetzt Schleier oder was auch immer, aber sich so richtig ausbreitet in weichen Stufen und einfach den ganzen Raum einnimmt. Es ist quasi auch kein Platz mehr für etwas anderes. Und das kann natürlich bedrohlich wirken, je nachdem, wie man denjenigen wahrnimmt, der eintritt oder der den Raum füllt. Aber hier ist es natürlich auch in der Ambivalenz immer die Erhabenheit und die positive Erhabenheit, Herrlichkeit Gottes, die hier wirklich alles erfüllt. Und es ist kein Platz mehr übrig für was anderes.
Genau, es kann beides sein. Für uns Leser kann man auch sagen, wow, die Szene mit den Seraphim, die da beschrieben wird, dem heilig, heilig Gesang, das ist wunderbar. Aber im Hintergrund steht natürlich für Jesaja auch erstmal die Feststellung, die wir im Buch Exodus haben, wer das Angesicht Gottes sieht, der muss sterben. Also so eine Gottesbegegnung führt auch zu einer Todesangst. Und dann kommt ja auch noch diese Feststellung, oh, 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 ich bin ein Mann unreiner Lippen in der Mitte eines Volks unreiner Lippen.
Ich finde, der Text spielt hier ja sehr schön mit uns, denn Jesaja sagt, um Gottes Willen, ich habe den Herrn gesehen. Und wenn man den Text ganz normal jetzt so durchliest, dann fällt einem dieser Satz, dass er den Herrn sah, fast aus den Augen, beziehungsweise man überliest ihn total schnell, weil wir so auf dieses Gewand fixiert sind, dass die Macht ausübt und das den Raum füllt und auf die rufenden Seraphine. Aber ganz am Anfang in Vers 1 hieß es ja, da sah ich den Herrn. Und das ist genau das, was den Jesaja hier so erschrecken lässt. Er hat ihn gesehen.
Und im Endeffekt erschreckt das auch den Leser. Denn die Berufung des Jesaja steht nicht am Anfang des Buches, sondern wir begegnen dieser Berufungsszene erst im Kapitel 6. Und im Kapitel 5 wird ausführlich beschrieben, wie moralisch verfallen Israel doch ist. Also im Endeffekt erwartet man, wenn jetzt Gottes Angesicht auftritt, dann kann das ja nur Gericht bedeuten. Und dementsprechend reagiert Jesaja auch erstmal mit diesem Satz. Weh mir, denn ich bin verloren. Wir sind doch alle unwürdig. Und jetzt bricht Gott in diese Realität hinein.
Er bricht hinein und er sendet jemanden, muss man sagen. Denn nach dem Vers, den wir eingangs zitiert haben, geht es weiter. Jesaja nimmt wahr, da fliegt also einer dieser Seraphim, dieser Wächterboten, auf ihn zu und hat in der Hand eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hat. Das ist ja auch schon ein sehr seltsames Bild, das da plötzlich reinkommt.
Da kann man eigentlich direkt Angst bekommen. Meine Güte, so eine glühende Kohle kann kein gutes Zeichen sein. Aber es ist ein Reinigungszeichen, ein bemerkenswertes Reinigungszeichen. Denn Gott legt sich jetzt sozusagen Jesaja zurecht. Der Seraphim reinigt mit dieser glühenden Kohle die Lippen des zukünftigen Propheten. ermöglicht ihm sozusagen eine kultische Reinigung, was Jesaja auch als kultische Reinigung erfährt. Und auf die, das ist finde ich super bei dieser Berufung, Jesaja antworten kann. Denn nach dieser Szenerie kommt auf einmal diese Frage. In dem Raum stellt sich diese Frage: Gibt es vielleicht irgendjemanden, den wir senden könnten? Und Jesaja wird nicht berufen, sondern Jesaja sagt: Hier bin ich. Hier, ich melde mich freiwillig. Ich habe verstanden, dass ich nun das machen kann. Ich bin gereinigt. Meine Lippen sind gereinigt, um das Wort Gottes nun zu diesem doch moralisch verfallenen Israels tragen zu können.
Und Jesaja sagt den Satz, jetzt müssen wir ihn zumindest auch einmal sagen, weil er so schön ist: Hier bin ich, sende mich. Und damit wird, glaube ich, schön klar, was auch diese Idee unserer heutigen Folge ist, die wir eben mit Auslöser überschrieben haben. Wir merken, dass dieser Berufungsmoment, dieser Moment, wo der Jesaja sich als Gerufener begreift, als genau derjenige, auf den die Frage Gottes passt, so muss man es ja eigentlich sagen. Jesaja stellt für sich fest, diese Frage, die Gott da hat, die passt auf mich. Ich bin derjenige, hier bin ich, sende mich. Aber dieser Moment funktioniert nur, so zeigt uns der Text hier, wenn er eingebettet ist oder wenn er nicht losgelöst ist, könnte man vielleicht sagen, in eine grundlegende Erfahrung Gottes. Ein Moment zu sagen, ich bin bereit, mit dir den Weg zu gehen, hat eine Vorgeschichte oder hat eine umgebende Geschichte. Und hier ist es eben sehr schön ins Bild gefasst. Die Geschichte, die dazugehört, das Setting, wie man so schön sagt, ist eben diese große Wahrnehmung Gottes, der auf dem Thron sitzt, der den ganzen Tempel füllt, der einfach überall da ist. Und das ist der Moment, wo Jesaja sagen kann, ja, ich kann gehen, auch weil ich weiß, dass ich trotz meiner Fehlerhaftigkeit, ich bin ein Unreiner, ich habe unreine Lippen, trotz dieser Fehlerhaftigkeit ja sagen kann zum Job.
So lernen wir also, dass diese Szene im Endeffekt Jesaja befähigt, für Gott zu wirken. Was wir hier Berufungen nennen, was ja eigentlich keine Berufung ist, passiert nicht im luftleeren Raum, sondern hat einen Kontext, der es Jesaja ermöglicht, hier bin ich zu sagen. Und das ist sehr spannend am Sonntag, wenn man die Zusammenstellung der Texte guckt, weil im Evangelium haben wir auch eine Szenerie. Das Evangelium, Lukas 5, fängt nicht an, dass direkt die Berufung des Petrus erzählt wird, sondern erst eine Verkündigungsszene von Jesus. Und in diesem Kontext kommt dann die Zuwendung, die Hinwendung Jesu zu Petrus.
Und wir sind auch hier nicht mehr ganz am Anfang des Evangeliums. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Wir sind schon in Lukas 5. Das liegt jetzt auch am langen Anweg, den der Evangelist wählt, ne? Mit der Geschichte des Johannes, den ausführlichen Ankündigungsgeschichten der Geburten und so weiter. Aber wir hatten am letzten Wochenende ja auch die ausführliche Geschichte, wie also Jesus das erste Mal auftritt in der Synagoge, in Nazareth und so weiter. Das heißt, auch da gibt es schon eine Vorgeschichte zu dem, was hier jetzt auch nochmal an Vorgeschichte passiert, bevor überhaupt der Simon Petrus den Platz betritt.
Und auch Petrus, also Simon Petrus, hat eine Vorgeschichte mit Jesus, weil kurz vorher in Lukas 4 wird uns hier erzählt, dass Jesus in das Haus der Schwiegermutter eingekehrt ist von ihm.
Wir schimpfen ja oft darauf, wie die Texte zusammengestellt sind, aber ich finde, an diesem Sonntag mit der Kombination der Jesaja-Geschichte und der Geschichte hier aus dem Lukas-Evangelium, da gibt es wirklich viele sehr schöne Bezugspunkte von links nach rechts. Und es beginnt schon am Anfang des 5. Kapitels hier. Es geschah, so heißt es, die Volksmenge bedrängte Jesus und wollte das Wort Gottes hören. Und das ist ja eine schöne Formulierung eigentlich für das, was ja prophetische Rede ist. Man will das Wort Gottes hören. Und erstmal klingt es auch so wie, aha, hier spricht jemand prophetisch. Und im Laufe der Geschichte entpuppt sich aber, derjenige spricht nicht nur prophetisch, derjenige spricht als Gottes Sohn. Und das ist eine schöne Pointe, die uns in diese Geschichte einleitet. Wir sind am See Genezareth, ein tummeliger Schauplatz, und trotzdem kommt es zu individuellen Begegnungen.
Und eine zweite Linie haben wir, sind ja am Anfang des Lukas-Evangeliums, aber wir haben schon Wiedererkennungswert. In dieser Szene setzt sich Jesus hin, um zu lehren, so wie er in der Synagoge von Nazareth sich hingesetzt hat und gesagt hat, dieses Schriftwort hat sich heute erfüllt. Aber die individuelle Geschichte bricht jetzt hinein, weil Jesus eben im Boot des Simon Petrus sitzt, etwas vom Ufer entfernt, um zu den Massen sprechen zu können. Jetzt ist also nicht mehr der Fokus auf den Massen, sondern für uns erzählerisch geht es rüber zu Petrus. Und Jesus wendet sich auch nach der Lehre dann Petrus direkt zu.
Zunächst wirkt es ja so, als wäre das Boot irgendwie so ein bisschen ein Hilfsmittel, damit man besser in die richtige, ja, Position kommt eigentlich, um das Volk zu lehren. Aber irgendwie soll noch mehr passieren. Und deswegen ist auch das Boot hier so wichtig. Jesus sagt zu Simon, fahr hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Klingt jetzt erstmal nicht besonders komisch, ist ja ein Fischerboot. Aber der Simon, der sagt mit gutem Recht, weil er ja auch der Erfahrenere wahrscheinlich von den beiden ist zum Thema Fischfang, Moment, wir haben ja das jetzt die ganze Nacht schon gemacht und haben nichts gefangen. Ja? Ich gebe das nur mal in den Raum, könnte man vielleicht so hinzufügen. Und dann kommt aber sofort, doch auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. Ist total spannend, das zweite Mal das Wort Wort, das vorkommt. Vorher ist es das Wort Gottes. Und hier sagt der Simon schon, auf dein Wort hin mache ich das nochmal.
Tja, und es ist ein großer Erfolg. Die Netze platzen fast. Sie müssen mit zwei Booten den Fang reinholen. Und das ist wirklich ein riesiger Aha-Moment für Petrus. Klammer auf, was daran spannend ist. Eine solche Erzählung haben wir zweimal erzählt bei uns im Neuen Testament. Hier am Anfang, wir sind immer noch am Anfang des Lukas-Evangeliums am 5. Und bei Johannes als nachösterliche Erzählung. Das finde ich ganz, ganz spannend, dass wir hier an zwei sehr unterschiedlichen Verläufen in der Geschichte eben dieses Fangwunder haben, diese überreiche Fülle, die durch das Wort Jesu geschenkt wird und eine Möglichkeit der Erkenntnis darbietet, wer ist denn das, dem man da begegnet?
Ihr ahnt schon, dass diese Szene, dieses Wunder auf dem Wasser, das Zurückbringen der beiden Boote, das heißt ja sogar, dass sie sind so gefüllt, dass sie fast versanken. Also diese Erfahrung ist der große Rahmen, so wie im Jesaja-Text dieses der Herr, der auf dem Thron sitzt, der Raum, der gefüllt ist von seinem Gewand, alles bebt und so weiter. Das ist das große Setting, in dem hinein jetzt etwas passiert. Das Wunder ist interessanterweise gar nicht der Hauptpunkt dieser Geschichte, sondern das Wunder setzt den Rahmen, in dem jetzt eben Simon Petrus für sich was versteht und wiederum sagt, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Er fällt sogar auf den Boden und bekennt das.
Und damit haben wir eine schöne Parallele zu Jesaja, diese Feststellung, ich bin doch gar nicht würdig, hier passiert etwas so Großes, aber ich bin so klein. Was soll das denn alles? Und da rein, in diese Situation, spricht Jesus diese wunderbaren Worte, fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen.
Eine ganz individuelle Zusage an den Simon Petrus, die ja weitreichende Folgen hat, bis heute, wie wir wissen, kirchengeschichtlich. Dieser Simon Petrus, der in einer Situation, die er im Übrigen ja auch nicht allein erlebt. Es werden nicht nur hier in den Versen 9, 10, die haben wir gerade ein bisschen ausgelassen, die anderen Begleiter erwähnt, Jakobus, Johannes und so weiter, sondern es werden auch noch mehr Leute da gewesen sein. Es sind Leute am Ufer, die gelehrt worden sind. Vielleicht waren auch noch mehr Leute in diesem Fischerboot. Das macht man auch nicht zu zweit. Also es sind mehr Leute da, aber der Simon Petrus, genau wie der Jesaja, begreift, Moment, das, was hier passiert, was so viele wahrnehmen, hat für mich persönlich eine Konsequenz. Und das, was ich hier wahrgenommen habe, ist etwas, an dem ich mitarbeiten will. Ich lasse mich mit in den Dienst nehmen. Und dann kommt hier dieser bewundernswerte Moment, auch der direkten Zusage. In Jesaja ist es ja eine Geste mit den Kohlen, die auch nochmal deutlich macht, so, ich mache dich rein oder deine Sünde steht nicht deiner Berufung oder deinem Ja-Sagen im Wege. Und hier ist es Jesus, der es sogar ins Wort bringt, der ihm sagt, fürchte dich nicht. Ja? Also all das, was du in dir trägst, was auch an Zweifel da ist und was wir auch an Zweifel im Evangelium wieder sehen werden, auch an tatsächlich nicht Gelingendem, das wird deinem Mitarbeiten an diesem großen Ganzen des Reiches Gottes nicht im Weg stehen. Und das ist natürlich eine tolle und schöne Zusage hier im Evangelium.
Und auch wunderbar simpel dann erzählt. Bei Jesaja hatten wir ja dieses große, hier bin ich, sende mich, diese Annahme. Und hier erzählt uns der Evangelist ganz einfach, und sie zogen die Boote an Land, verließen alles und folgten ihm nach. Wieder als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt.
Vielleicht darf ich als die Neutestamentlerin doch noch eben eine Sache sagen. Ich finde diese Geschichte deswegen so schön hier im Lukas-Evangelium, weil sie eben genau diesen Rahmen setzt. Anders als in den anderen Evangelien, wo die Berufungsgeschichten der ersten Jünger ganz, ganz kurz gefasst sind. Ne? Die sehen ihn, die nehmen was wahr und dann kommen sie mit oder er ruft sie direkt an. Hier, finde ich, ist eben dieser Moment, wo jemand Ja sagt und sagt, Ich will doch hier dabei sein, ja? Ich will mitmachen an dieser großen Vision, die hier gerade aufgemacht wird, an dem, was hier losgetreten wird, viel, wie ich finde, realistischer dargestellt. Genau in dem Modus, wie wir es eigentlich uns auch gedacht haben als Thema und als Linie. Es braucht einen Erfahrungshorizont. Und in diesem Erfahrungshorizont gibt es dann einen Moment, einen Auslöser, ein Erlebnis, wo ich für mich sagen kann, Moment, ich glaube, das ist mein Weg. Und ich gehe bewusst diesen Weg mit Gott. Und hier in dieser Szenerie am Ufer des Sees Genezareth oder auf dem See Genezareth ist es eben sehr viel realistischer dargestellt und sehr viel mehr eingebettet auch in das alltägliche Leben, in dem der Glaube eine Rolle spielt und auch spielen muss, um genau dieses bewusste Ja zu Gott zu sprechen.
Dieses Alltägliche wird ja so wunderbar ausgedrückt. Und sie zogen die Boote an Land. So, erstmal muss jetzt das gemacht werden, was man sowieso machen muss. Und dann kommt der radikale Schritt. Und das habe ich vielleicht eben leicht übersprochen einfach, aber es ist ja auch das Spannende. Es geht am Ende doch nicht nur um Simon Petrus, sondern und sie folgten ihm nach. Eben auch die, die das wahrgenommen haben, die Worte gehört haben, drumherum. Die folgen Jesus nun auch nach.
Jetzt haben wir zwei Texte schon gehabt, in denen dieser Bogen gespannt wurde von einer großen Erfahrung, einem Setting, in dem dann ein persönlicher Moment der Gottesbegegnung, ein persönlicher Moment des Angesprochenseins stattfindet. Wir nehmen jetzt im dritten Text nicht die große Erfahrung und die ganz persönliche Erfahrung wieder als Linie, aber wir merken, dass diese Geschichte, Gott ist da und Gott nimmt immer wieder zu jemandem Kontakt auf oder hofft, dass sich jemand berufen lässt, dass diese Geschichte tatsächlich eine ongoing Story ist, also eine Geschichte, die sich eigentlich immer wieder wiederholt. Und dass wir hier heute miteinander sprechen und ihr uns zuhört, ist ja auch der beste Beweis dafür, dass das immer wieder passiert, dass immer wieder individuelle Momente da sind, wo wir feststellen, ja, Gott nimmt uns in den Dienst, beziehungsweise ich lasse mich in den Dienst nehmen. Und dieses auf Generationen aufbauen ist das große Thema der zweiten Lesung aus dem ersten Korintherbrief.
Und da setzen wir auch erstmal individuelle wieder ein. Wir sind im ersten Korintherbrief. Und im zweiten Teil der Lesung am Sonntag tritt auch nochmal dieses Ich hervor von Paulus, der über seine Berufung reflektiert. Da fällt in dem Abschnitt, den wir hören, ein Satz, der bindet wunderbar alle drei Texte zusammen, weil er könnte im Mund des Jesajas erklingen, er könnte im Mund des Petrus erklingen, er könnte vielleicht in all unserer Münde erklingen, doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben.
Wenn wir das aus dem Munde des Paulus hören hier im ersten Korintherbrief, dann wissen wir natürlich, weil wir ein bisschen schon mit der Bibel unterwegs sind, dass wenn der Paulus das spricht, das schon auch nochmal eine besondere Bedeutung hat. Denn Paulus, der einst die Christen verfolgte und dann vor Damaskus einen Moment erlebt, in dem Gott ihn ruft, sagt, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und der dazu führt, dass der Paulus, Saulus in seinem Leben eine Kehrtwende macht und sagt, ich verfolge nicht mehr, ganz im Gegenteil, ich verkünde diesen Christus. Genau wenn der also so einen Satz spricht, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, dann haben wir das alles im Kopf und denken, ja, meine Güte, das stimmt ja. Da hat Gott ja wirklich überhaupt nicht auf diese verquere Geschichte dieses Menschen geguckt, sondern nur auf das Potenzial dieses Menschen und auf die Möglichkeit, dass auch dieser Mensch sich für das Evangelium begeistern könnte.
Paulus formuliert das ja radikal. Er spricht von sich selbst mit diesem furchtbaren Begriff der Missgeburt. Einem Menschen, der auf die Welt gekommen ist und komplett fehlgeleitet war. Er guckt zurück und sagt, wer war ich, was war ich? Und gleichzeitig scheint gerade positiv im Gegenüber zu diesem Begriff der Missgeburt eben sein eigenes Verständnis, was die Berufung für ihn gebracht hat, was diese Sendung ihn verändert hat, wer er geworden ist. Er ist eben jemand, und da fängt die Lesung ja mit an, jemand geworden, der in der Welt das Evangelium verkündet, Gemeinden gründet und für Gott die Herrlichkeit auf der Welt, die so wunderbar in der ersten Lesung beschrieben ist, verkündet.
Paulus hier in dem 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes ist natürlich wieder in einer Situation, wo er sich mit seiner ganzen Autorität des Apostels und auch mit seiner ganz persönlichen Geschichte mit Gott, und das steckt ja immer dahinter, also mit seiner persönlichen Erfahrung von Gott und seinem sich in den Dienst nehmen lassen, alles in die Waagschale wirft, um der Gemeinde in Korinth zu sagen, Also jetzt mal wirklich Butter bei die Fische. Was ist denn der Kern, auf dem ihr steht, wenn ihr Christen seid? Und das ist natürlich die Auferstehung, also Tod und Auferstehung Jesu Christi. Das ist eigentlich das große Thema dieses Textes für sich genommen. Das könnt ihr aber auch alles in der Auslegung noch einmal detaillierter nachlesen. Für uns ist hier wirklich nochmal der Paulus und dessen Momentum, sich in den Dienst nehmen zu lassen und eben zum Verkündiger zu werden, das Wichtige.
Und da spielt auch wichtig mit rein bei diesem Abschnitt am Sonntag, dass Paulus jetzt nicht den Schritt macht, was man auch machen könnte, ah, ich bin berufen, ich bin der Größte unter allen, sondern er ordnet sich rhetorisch, das ist auch wichtig, in die Verkündigung der jungen Kirche ein. Er fängt an mit dem Ich. Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Aber der letzte Satz ist sehr, sehr deutlich. Aber ob ich nun verkünde oder die anderen, das ist egal. Das ist unsere Botschaft und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt. Er erzeugt also aus seinem eigenen Ich das große Wir.
Und was er verkündet, das findet dann in den Versen 3 folgende statt. Er verkündet, was er selbst auch empfangen hat. Also hier sind wir wirklich in dieser Reihenfolge der Menschen, in denen jemand eine Erfahrung gemacht hat und gesagt hat, dieser Erfahrung folge ich. Und das wird beschrieben als Todeserfahrung, Auferstehungserfahrung und Erscheinungserfahrung Jesu Christi. Also jemand, der Tod und Auferstehung Jesu Christi mitbekommen hat, der ihn als den Lebendigen wahrgenommen hat. Das ist ja das, was mit Erscheinung verbunden ist. Diejenigen sind zu Verkündern geworden. Und diese Verkündigungslinie, die hat es schon vor Paulus gegeben und Paulus selbst hat sie auch empfangen. Er ist ja nicht Zeuge der Auferstehung und er gibt diese Linie weiter, so wie wir alle auch diese Linie weitergeben.
Wir stehen weiter in dieser Linie als Eltern, Freunde, als Gemeindemitglieder. Das, was wir glauben, geben wir weiter durch unser Leben und durch unsere Worte. Und das ist mir bei dem Begriff der Berufung auch so wichtig. Bei allen drei Texten haben wir sehr individuelle Berufungsszenen beschrieben, die wir nachlesen können. Eindrücklich, wie Jesaja da mit der Kohle seine Lippen gereinigt bekommt. Wie Petrus da mit vollen Netzen steht, auf dem Boden fällt und sagt, weiche doch von mir. Aber nein, Jesus geht den Weg mit ihm. Und wie radikal Paulus da von sich selbst als Missgeburt spricht und doch voller Glück sagen kann, ich bin eben keine Missgeburt, ich bin, was ich heute bin, aufgrund der Gnade Gottes, weil Gott mich berufen hat, seinen Weg mit ihm zu gehen. Aber das gilt eben nicht nur für diese drei Personen, die wir da begegnen. Das gilt tacheles für jeden Christen. Wir alle sind doch berufen in die Liebe Gottes. Wir alle sind berufen, das, was uns überliefert wurde, weiter zu tradieren, weiter zu tragen.
Ich springe deswegen direkt rein in den Vers, den ich gerne mitnehmen würde, weil du die Linie gerade schon zusammengezogen hast, nochmal am Ende durch die drei Texte. Denn diese Frage oder dieses Erleben, was wir hier hatten, ich würde gerne für mich mitnehmen, aber auch uns allen nochmal mitgeben, die Frage, die wir am Ende von Jesaja hören, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Und das ist eine Frage, bei der jeder und jede von uns für sich nachspüren muss, wachsam sein muss, die Ohren offen halten muss, wann und wo stellt sich mir diese Frage? Oder wo erlebe ich, dass die Frage gestellt wird? Vielleicht in unsere Gesellschaft hinein, die droht auseinanderzubrechen, in der radikale Kräfte an Fahrt aufnehmen, in eine Kirche hinein, wo vielleicht auch manches im Argen liegt, in eine Situation im Familien- oder Freundeskreis hinein, wo wirklich jemand gebraucht wird, der die Dinge wieder verbindet, der einen Streit schlichtet. Also, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und diese Frage wahrzunehmen und danach zu gehen und dann für sich selbst zu überlegen, was ist denn mein Auftrag, den ich von Gott vielleicht entgegennehmen kann für diese Welt, für meine konkrete Situation. Das ist das, was ich gerne mit in die Woche nehmen möchte und eben diesen Vers 8 mit seinen Fragen aus Jesaja.
Und ich springe rüber ins Evangelium und nehme diesen Satz, der bei mir eigentlich ein bisschen übel aufstößt, mit: Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Immer wieder stolper ich über dieses Menschenfangen, Menschenfänger werden. Ich denke immer im zeitlichen Kontext des Evangeliums daran, an Sklavenräuber. Ein furchtbares Bild. Das geht doch nicht. Wir sind doch keine Menschenfänger. Wir sind doch keine Verführer. Wir machen doch nichts gegen die eigene Überzeugung, den freien Willen der anderen Menschen. Wir sind doch in einer Gesellschaft, wo jeder glauben kann, was er glauben möchte, solange es den anderen nicht verletzt. Aber trotzdem ich möchte ein Menschenfänger sein. Aber ich muss diesen Begriff positiv füllen. Was bedeutet das denn, Menschen zu fangen? Nicht mit Netzen durch die Gegend zu rennen, sondern zu sagen, wie überzeuge ich wirklich Menschen, indem ich denen überliefere, was ich empfangen habe? Wie kann ich in unserer Zeit positiv ein Menschenfänger sein? Vielleicht muss man da auch einen anderen Begriff suchen beim Denken. Aber die Frage, was bedeutet das denn? Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Wie begeistert, das ist diese Grundfrage, wie begeistere ich Menschen für das, was mich begeistert?
Indem wir nun unsere Gedanken zu den Texten mit euch geteilt haben, aber auch das, was wir mit in die kommende Woche nehmen, laden wir euch natürlich ein, unterhalb des Podcasts mal in die Shownotes zu schauen und von da aus auch auf die Internetseite mit den Texten und Auslegungen zu den Texten zu springen und vielleicht auch zur Newsletter-Anmeldung.
Wir wünschen euch viel Freude beim Bibelentdecken und hören uns dann nächste Woche wieder.